Und dafür wollen wir dir wirklich danken. Und so lade ich dich auch ein, Heiliger Geist, dass das, was ich sage, dass das letztlich wirklich zur Freiheit führt, zu einer echten Freiheit, einer festen Anbindung an dich und damit zu einer richtig großen Freiheit. Hab du Dank dafür und so wirke du unter uns. Amen. Stellt euch vor, ihr seid jung. Jeder von euch darf entscheiden, was für euch jung ist. Das nächste ist relativ klar. Ihr seid jung und ihr seid Single. Das heißt, ihr seid ledig. Und ihr kommt in eine lebensbedrohliche Situation. Zum Beispiel jetzt im Urlaub, vielleicht ein Badeunfall. Keiner war da, ihr seid am Ertrinken, in einer Bergschlucht gefallen, vielleicht beim Wandern. Oder ein Motorradunfall auf einsamer Landstraße. Und ihr seid tödlich verletzt und ihr merkt, wenn jetzt keiner kommt, dann war's das. Und plötzlich taucht aber eine Person auf, könnt ihr euch aussuchen, und die bringt dich ins Krankenhaus. Und diese Person kümmert sich um dich und die besucht dich und stellt sicher, dass du wieder gesund wirst. Und dabei merkst du, indem sich die Person um dich kümmert, wow, die oder der ist genau mein Typ. Und du verliebst dich in diese Person. Was ich jetzt beschrieben habe, ist ungefähr das, was wir erhoffen, mit dem Alpha-Kurs zu erreichen. Dass die Menschen verstehen, dass die Teilnehmer stehen, vielleicht neu verstehen, wie toll Jesus ist, was für eine fantastische Person er ist und was er für sie getan hat. Und für all diejenigen hier heute Morgen, die sagen, Mensch, das mit diesem christlichen Glauben und dem Jesus so ganz verstanden habe ich das noch nicht, herzliche Einladung, Alpha fängt am 27.09. an mit der Party, da könnt ihr einfach vorbeigucken, ist ja schwierig, sich heutzutage festzulegen und anzumelden, einfach mal zu gucken, oder aber ihr könnt euch anmelden an den Tischen draußen im Foyer oder nehmt einfach einen Flyer mit, füllt den aus, meldet euch im Büro. Das ist das, was wir vorhaben werden des Alpha-Kurses und da freuen wir uns schon drauf. Und das ist auch so das Thema, was Jesus getan hat, wer Jesus so ist, wo eine relativ große Einigkeit zwischen den Christen herrscht. So, jetzt gehen wir wieder zurück in dieses Beispiel. Du bist immer noch ledig und du bist immer jetzt noch da verliebt. Und dann wollt ihr euch besser kennenlernen, du und diese Person, und dann beginnen die Schwierigkeiten, weil ihr merkt, wie groß die Unterschiede sind. Ihr wollt essen gehen, aber ihr findet gar kein Restaurant, weil du Veganer bist und er sein Steak liebt. Diskussionen denn beim Essen sind relativ schwierig, weil du bei der nächsten Wahl die Grünen wählen würdest, sie aber Mitglied bei der AfD ist. Und du gehst sonntagmorgens in den Gottesdienst, während diese Person zum Meditieren auf dem Tempelhofer Feld geht. Und ihr merkt, das ist gar nicht so einfach hier, die Unterschiede sind doch ganz groß. Und es entsteht so ein bisschen Ernüchterung. In dieser Predigtreihe, die wir heute anfangen, praktisch parallel zum Alpha-Kurs bis zum Advent, wollen wir Jesus dadurch besser kennenlernen, dass wir uns anschauen, was ist ihm eigentlich wichtig. Jetzt nicht, ob er Veganer wäre, obwohl das wäre auch mal wichtig, könnte ich vielleicht noch mit einbauen. Aber allgemein, was liebt Jesus? Nicht nur, was hat er für uns getan, was ist er für eine tolle Person, sondern was liegt ihm eigentlich auf dem Herzen? Wofür schlägt sein Herz? Was hat ihn geprägt? Weil ich bin davon überzeugt, Jesus nachzufolgen, also Christsein, wir verstehen das ja als Jesus nachzufolgen, bedeutet im Kern zu lernen, das zu lieben, was Jesus auch liebt und nach die Prioritäten in unserem Leben danach auszurichten. Nachfolge hat im Kern, dass wir die Liebesprioritäten in unserem Leben so verändern, dass sie Jesu Prioritäten entsprechen. Und heute, und ich falle mitten hinein in ein wirklich schwieriges Thema, ich fange an mit einem sehr kontroversen Thema, wo auch gerade unter Christen gar keine Einigkeit besteht, und zwar Jesu Liebe zu Israel und den Juden. Warum fange ich damit an? Also ich hätte meinen Job ja auch leichter machen können. Mir ist in den letzten Monaten sehr deutlich geworden, dass wir zu unterschiedlichen Schlüssen darüber kommen, was Jesus eigentlich am Herzen liegt, weil wir manche ganz zentralen, meines Erachtens biblischen Grundlagen nicht genug beachten. Und die will ich einfach ganz kurz vorstellen. Also ist jetzt so, jetzt sehe ich mein Skript besser, euch ein bisschen schlechter, aber das ist, glaube ich, gut für uns so, ohne Brille. Also, warum mache ich das? Und ich möchte euch ein Buch empfehlen, was mir sehr geholfen hat, das nochmal ein bisschen neu zu entdecken, mich neu damit zu befassen. Ist von einem evangelischen Theologen, der heißt Guido Baltis und das heißt Jesus der Jude und die Missverständnisse der Christen. Ist jetzt keine Zusammenfassung des Buches, aber das kann ich wirklich empfehlen. Also, was liebt Jesus? Und der erste Punkt ist, Jesus liebt sein Volk. Ist vielleicht offensichtlich, aber Jesus war kein Deutscher, kein Chinese und auch kein Araber, sondern er war ein Jude, das heißt, er war ein Israelit aus einem der 12 Stämme, nämlich aus dem Stamm Juda. Und es gibt einen Vers im Alten Testament, die Liebe Gottes und damit auch die Liebe Jesu zu seinem Volk sehr, sehr stark ausdrückt. Und zwar steht der im Alten Testament in dem Buch Sacharja, Kapitel 2, Vers 12. Denn so spricht der Herr der Herrscher gegen die Völker, die euch ausgeplündert haben. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Eine moderne Übersetzung sagte mein kostbarsten Besitz, aber eigentlich steht da, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Also etwas, was sehr, sehr kostbar ist, das meint das, etwas, was einem sehr lieb ist, etwas, was, was man auch schützen möchte. Das ist das Erste. Jesus, auch Jesus liebt dieses Volk. Zweitens, Jesus liebt das Gesetz. Anders ausgedrückt, Jesus war ein gesetzestreuer Jude und das ist für uns Christen etwas verwirrend. Wir lesen, dass er wie selbstverständlich, wie alle anderen auch, seiner Zeitgenossen, er ging wie selbstverständlich in die Synagoge, war beim Tempel, hat die Feste mitgefeiert. Und ich bin davon überzeugt, dass er die Tora, also zumindest die ersten 5 Bücher Mose, also die ersten 5 Bücher der Bibel, auswendig kannte. Das ist nicht ungewöhnlich, dass Juden aus Liebe zu der Bibel ganze Strecken auswendig gelernt hat. Ich gehe davon aus, dass Jesus die ganze Bibel auswendig konnte. Erstens, weil er es so liebte. Zweitens, weil er nicht vom Sündenfall betroffen in dem Maße. Also sein Gehirn funktionierte fantastisch. Und ich glaube, dass er sich alles drauf hatte. Warum? Wir denken ja oft auch Gesetz und dann muss man das tun. Nein, weil er es liebte. Es gibt einen Psalm, Psalm 119, der ist total lang. Und es ist eine Liebeserklärung an Gottes Gesetz. Und ich möchte, dass er das auch für uns wahrnimmt, selbst wenn für uns jetzt heutzutage nicht die gleichen Gesetze gelten, wie damals für die Juden, ist es dennoch entscheidend, welche Haltung wir entwickeln im Laufe unserer Nachfolge den Geboten Gottes gegenüber. Und ich bin sicher, dass Jesus von ganzem Herzen diese Verse zitiert hätte, die im Psalm 19 stehen. Ich nehme jetzt nur 3 davon. Er sagt zum Beispiel, ich habe Freude an deinen Weisungen, denn sie sind mir gute Ratgeber. Und er sagt, wie freue ich mich an deinen Geboten, wie freue ich mich an deinen Geboten, die ich so sehr liebe. Ich verehre und liebe deine Gebote, ich denke über deine Ordnungen nach. Für ihn war die Bibel die köstlichste Nahrung. Das war ein richtiger Schatz, über den er sich immer wieder gefreut hat. Es war Licht auf dem Weg. Es war einfach ganz zentral. Wir Deutschen, vielleicht auch wir Europäer, wir machen eher eine Trennung zwischen Glaube und Gesetz oder zwischen Liebe und Gesetz. Für Jesus gehörte das wie selbstverständlich zusammen. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich das sogenannte Liebesgebot, das wichtigste Gebot, dass wir Gott lieben sollen, allem, was wir haben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und wir denken dann, das wäre eine Erfindung von Jesus, was Neues. Ganz offensichtlich war das Standardwissen aller Juden damals. Das ist Altes Testament, das ist Tora, das war nichts Neues. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Das sagt er wie selbstverständlich, das gehört einfach zusammen. Ich denke, für uns sind Gesetze eher eine Notwendigkeit, um das menschliche Zusammenleben zu regeln. Und dafür ist es auch klar wichtig und schätzen wir auch. Aber ich glaube, für die wenigsten von uns ist das eine Herzensangelegenheit. Auch für uns Christen, wir verbinden mit Gesetz und Gebot meistens eine Vorschrift, eine Eingrenzung, ein Verbot, eine unfaire Regel, vielleicht auch eine willkürliche Regel, ganz besonders eine Beschränkung von Freiheit. Wir haben gesungen, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir würden dann sagen, ja, wo das Gebot des Herrn ist, das ist Unfreiheit. Nein, Geist und Wort gehört für Gott, für jeden und immer zusammen. Das Gesetz ist das, was uns vielleicht ein schlechtes Gewissen macht. Für die Juden und auch für Jesus war das Gesetz Tora. Und Tora heißt, das ist eine Unterweisung ins Leben. Ich könnte auch sagen, die Tora, das ist ein Lebensweg, das ist ein Lebensstil, der direkt aus dem Herzen Gottes fließt. Und mir ist dabei aufgefallen, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, dass wir Christen die Juden oft so sehen, wie ein Berliner mich sieht, als Christ. Ein Standard-Berliner würde sagen, wenn ich jetzt Christ, mich als Christ sieht und denkt, was mir so wichtig ist im Leben und wie ich leben möchte, dann ist ja ganz oft, dass das, oh, wenn du Christ wirst, dann verlierst du alle deine Freiheiten, weil du dich auch an so viele Regeln halten musst. Erst musst du heiraten, dann darfst du dich nicht scheiden lassen, darfst keine Pornos gucken, du musst dein Geld spenden, musst zu allen Menschen freundlich sein. Das ist ja total ätzend. Du musst dich doch total unfrei fühlen, Rüdiger. Und ich sage, nö, mir geht's echt gut. Ich erlebe, je länger, je mehr Gottes Gebote als ein Gesetz der Freiheit, und das ist jetzt ganz wichtig, ich erlebe es als einen Lebensstil, der den Charakter Gottes widerspiegelt. Ein Lebensstil, der den Charakter Gottes widerspiegelt. Und das ist natürlich die Frage, wer ist denn Gott, wie ist Gott? Und Gott ist für mich die glücklichste, freundlichste, barmherzigste, weiseste, gerechteste Person überhaupt. Deshalb alles, was ihn widerspiegelt, kann für mich nur gut sein. Ich komme zum nächsten Punkt, der uns vielleicht ein bisschen überraschen wird. Jesus liebt die Pharisäer. Es gibt eine Gruppe seiner Zeitgenossen, mit denen hatte er am meisten Streit. Und nicht nur kleine, nette Kontroversen, sondern wirklich so, wo wir sagen würden, Jesus, das macht man nicht. Das ist einfach zu hart, zu krass, zu unfreundlich. Jesus konnte darüber richtig ärgerlich werden. Und wir ziehen falsche Schlüsse über diese Pharisäer. Die Pharisäer waren erstens sehr beliebt beim Volk. Es waren sehr gesetzestreue Juden, das heißt, es waren die Juden, die wirklich von ganzem Herzen das ernst nahmen, was Gott gesagt hat, und die wollten Gott wirklich von ganzem Herzen gefallen. Und wir denken, weil Jesus sich so mit denen streitet, dass die diejenigen sind, die am unterschiedlichsten von Jesus sind. Und Guido Baltes zeigt ganz einfach auf, mit wem streiten wir uns denn am meisten, am heftigsten. Doch nicht mit denen, die ganz anders sind, sondern am heftigsten streiten wir uns mit denen, die uns am nächsten sind. Mit den Geschwistern, mit guten Freunden, mit der Familie, mit Leuten, die mir nahe kommen. Und genauso war es bei Jesus und den Pharisäern. Er war so frustriert über die, weil gerade sie ihn als Messias hätten erkennen müssen. Wenn es eine Gruppe gegeben hätte, die verstanden hat, wofür Jesus steht, was er eigentlich wollte, dann hätte es eigentlich die Pharisäer sein müssen. Sie kannten nämlich das Alte Testament sehr gut. Sie kannten alle Bibelstellen, die auf den verheißenen Messias, also letztlich auf Jesus, hingewiesen haben. Sie haben sich sogar darauf gefreut, sie haben sich vorbereitet auf die Wiederkunft oder auf die Ankunft, noch nicht die Wiederkunft, auf die Ankunft des Messias. Sie hatten zwar auch alle unterschiedliche Vorstellungen davon und die Juden, die diskutieren sehr viel und sehr gerne, aber dennoch im Kern war, der Messias kommt und wir müssen uns vorbereiten. Wir freuen uns darauf. Und dann steht der Messias vor ihnen und sie erkennen ihn nicht. Und man hat so das Gefühl, Jesus könnte die einfach schütteln. Und dann ist er knallhart und er deckt die ganze Sünde in ihnen aus. Ihre Arroganz, ihre Unbarmherzigkeit, ihre nationale Engstirnigkeit, die in der Tat den Blick auf Jesus vernebelt haben. Es gibt eine Stelle, die sehr schön das Verhältnis von Jesus zum Gesetz und auch zu den Pharisäern ausdrückt. Und zwar steht die in Matthäus 23, Vers 23. Da sagt er, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Und das ist noch nicht das Schlimmste, was er ihnen eigentlich an den Kopf wirft. Ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht, nämlich Recht, Barmherzigkeit und Treue. Und wir denken, ah, seht ihr, diese Gesetzesleute, das sind so Korinthenkacker, die sind gesetzlich, die gucken nur auf das Nebensächliche. Ne? Die, klar ist richtig, wir sollen den Zehnten geben, das war damals so das Gesetz. Und die sagen, ja, das muss man ernst nehmen, für allen Besitz. Und die Bibel sagt, ja, für allen Besitz. Und wir denken, ach, was ist das kleinlich? Diese Gesetzesleute, die haben es nicht verstanden. Und was sagt Jesus? Man muss das eine tun, um das andere zu lassen. Jesus hat denen nie vorgeworfen, den Dill und den Kümmel und alles, was sie hatten, im Kleinsten zu verzehnten. Aber was er ihnen vorgeworfen hat, ist, aber ihr steht in der Gefahr, das Größere, das Wichtigere zu vergessen. Und in dieser Bibelstelle ist das die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit und die Treue. Und das gehört eben zusammen. Und das wird uns auch begleiten über die Predigtreihe. Das gehört zusammen. Jesus macht da nie eine Trennung zwischen denen. Jetzt die Frage, lieben wir denn die Juden? Und an dieser Stelle hat die christliche Kirche einer ihrer schlimmsten theologischen Irrtümer begangen, bis heute. Und zwar hat sich relativ schnell auch in christlichen Kreisen eine Antipathie gegen Juden entwickelt, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und die Juden wurden immer in diese engstirnige, hartherzige Ecke gepackt. Und dann wurde auch, und die haben auch noch unseren lieben Herrn Jesus getötet. Und so wurde erst aus den Pharisäern und aus ganzen Juden praktisch hartherzige, verstockte Jesusmörder. Und das sind die schlimmsten Menschen überhaupt. Und auch die Kirche hat angefangen, sie zu verfolgen. Immer mal wieder, auch durch die Geschichte. Aber da liegt eigentlich die Wurzel eines christlichen Antisemitismus. Und diese Verblendung ist umso teuflischer, weil im Neuen Testament ganz deutlich steht, ja, es ist richtig, die Juden waren verblendet und ja, sie waren hartherzig und so weiter. Aber es steht noch etwas. Warum haben die Juden Jesus nicht erkannt? Damit es hier heute eine Lukasgemeinde gibt. Bei diesen alten Germanen, die nämlich so weit weg waren von Gott, dass sie keine Ahnung hatten. Und die Bibel sagt ganz deutlich, die Juden haben Jesus verworfen, hauptsächlich, damit wir gerettet werden. Damit wir, die wir erst fern waren von Gott, zu ihm nahen. Und mit wir meine ich uns Deutschen und egal aus welchem Land du kommst. In Römer, im Neuen Testament wird das sehr ausführlich dargelegt. Ich zitiere nur zwei Verse aus Römer 11, Verse 1 und 11. Ich frage nun, hat Gott sein Volk, die Juden, etwa verstoßen? Natürlich nicht. Sind sie so tief gefallen, dass sie hoffnungslos verloren sind? Nein, auf keinen Fall. Sondern ihr Ungehorsam führte dazu, dass auch die anderen Völker, nämlich wir, gerettet werden. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz eine Seminarempfehlung geben. Ich habe keine Zeit, aus meinem privaten Leben jetzt zu erzählen. Aber viele von uns haben, egal ob wir in Ost- oder Westdeutschland aufgewachsen sind, vielleicht auch, ob wir es wollen oder nicht, ob wir es wissen oder nicht, haben wir antisemitische Prägungen, Belastungen. Deswegen möchte ich euch dieses Seminar empfehlen, dass die Aufarbeitung, auch gerade die familiäre Aufarbeitung, von Judenhass, von Schuld an Juden in unserer Familie. Und das findet in Teltow statt am 16. bis 17. November 2018. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, könnt ihr mich ansprechen oder ein paar andere aus der Gemeinde. Aber ich halte das für ein wirklich wichtiges Thema. Liebst du die Juden? Kommen wir nochmal zurück zu den Pharisäern. Was passiert denn, wenn sich ein Pharisäer bekehrt? Einer dieser Leute, die wir überhaupt nicht mögen. Was passiert, wenn der Heilige Geist einen Pharisäer verändert? Die Frage, was für eine Art Christ entsteht da? Was glaubt ihr? Ja, Paulus. Es entsteht ein Paulus. Paulus sagt, Paulus war einer der ganz entscheidenden Personen am Anfang des Christentums, der ganz viel bewegt hat. Und ich bin mir überzeugt, dass Gott eben ganz besonders einen Pharisäer sich ausgesucht hat. Paulus selbst sagt, denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit 8 Tagen beschnitten. Wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das, ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Paulus ist Gottes Beispiel dafür, was passiert, wenn Gott gesetzestreuen Juden begegnet und ihnen die Augen öffnet für ihn als Messias, ihren Stolz und ihre nationale Arroganz bricht und ihnen seine Liebe und Barmherzigkeit für alle Menschen ins Herz gibt, dann passiert wirklich was. Das ist das, was wir dann Erweckung nennen würden. Und das kommt zum nächsten Punkt. Jesus liebt die Zukunft. Was meine ich damit? Jesus liebt die Zukunft. Paulus ist ein Vorgeschmack dafür, was passiert, wenn Gott nur nicht mit einzelnen gesetzestreuen Juden das tut, was er bei Paulus getan hat und was er mit manchen messianischen Juden jetzt tut, sondern mit einer Mehrheit davon. Paulus drückt es mit folgenden Worten aus. Römer 11, 25. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel, wir sagen bis heute, sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Das heißt, Gott hat sich eine Zahl, die wir nicht wissen, wir wissen auch nicht, wann es ist, aus von so Leuten wie uns, die wir ja so toll sind, genommen und sagt, so viele sollen gerettet werden. Und darauf arbeitet er jetzt hin. Und dann, wenn die Zahl voll ist, dann wendet er sich Israel wieder zu. Und Vers 15 sagt er, wenn nämlich schon die Verwerfung Israels der Welt die Versöhnung mit Gott brachte, was wird denn erst Israel Wiederannahme bedeuten? Nichts Geringeres, übersetzt heißt er, als Leben aus den Toten, hier steht hier, als das Tote lebendig werden. Paulus spricht nochmal von einer erneuten Annahme des Volkes Israel und ich bin überzeugt davon, bevor Jesus wiederkommt, wird es eine nationale Erweckung geben in Israel selbst und in den Juden weltweit, wo sie dann auch sein werden. So, jetzt natürlich die große Frage, wie das sein kann, was das mit dem politischen Staat Israel und mit diesen messianischen Juden zu tun hat und was unser Beitrag dazu ist. Das müssen wir mal in Ruhe ganz neu vielleicht in einem Seminar im nächsten Jahr besprechen. Ich will hier heute erstmal nur die Grundlage dazu legen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass diese Verheißung noch auf ihre Erfüllung wartet und ich glaube, dass wir als Gemeinde davon profitieren werden, wenn wir das auf dem Schirm haben und wenn wir uns da irgendwie mit einklinken. Ich habe ja letzte Woche darüber gepredigt, dass diese Jesus-Geschichte ganz unerwartet eine echte Erfolgsgeschichte wurde. Ich bin davon überzeugt, dass Israel genauso eine völlig unerwartete, nicht auszudenkende, menschlich nicht machbare, aber auf dem Herzen Gottes liegende Erfolgsgeschichte sein wird. Ich komme zum letzten Punkt und das ist auch so die Hinführung zum Abendmahl. Der Punkt heißt, Jesus leidet aus Liebe. An Israel wird auch deutlich, dass wenn wir uns auf den Weg machen, das zu lieben, was Jesus liebt, dann wird uns das was kosten. Paulus selber schreibt zum Beispiel im Römerbrief sehr eindrücklich, mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz und großer Trauer um mein Volk, meine jüdischen Schwestern und Brüder. Ich wäre sogar bereit, für immer verflucht zu sein, von Christus getrennt, wenn ich sie dadurch retten könnte. Dem Paulus zerreißt das schier, dass er denkt, ich bin doch auch ein Jude. Und jetzt sieht er, dass die meisten seiner Familie und Verwandten und Leute Jesus nicht erkennt und an Jesus vorbeigeht. Und es zerreißt ihn fast, weil er die so sehr liebt. Und auch das ist für mich eine große Herausforderung. Und ich sage, das Lieben wird nicht in dem Sinne leichter oder weniger schmerzhaft, je länger wir Jesus nachfolgen. Aber ich weiß, dass Jesus mich und auch euch auffordert, das zu bekommen, was die Bibel ein weiches Herz nennt. Und das bedeutet, dass wir nicht lieben können und dabei irgendwie gleichgültig bleiben und denken, wir kommen so ganz unbeschadet durchs Leben. Wir können nicht lieben und unser Herz vor Schmerz und Enttäuschung schützen. Es geht nicht. Unsere Tendenz als Menschen ist natürlich, wir wollen uns schützen. Gott möchte uns heilen. Unsere Tendenz ist natürlich, Abstand zu halten. Was ja auch manchmal in manchen Situationen sinnvoll ist. Aber Gottes Ziel ist Versöhnung. Und der Weg mit Israel und natürlich auch der Weg Jesu selbst ist für Gott auch ein Weg des Leides, das einfach zur Liebe gehört. Und nirgends wird es deutlicher als bei Jesu Tod am Kreuz, was wir jetzt eben im Abendmahl bedenken. Wir erinnern uns daran, an den Moment, in dem Gott in der Person des Juden Jesus aus Liebe zu uns an unserer Stelle leidet. Welch ein Schmerz der Liebe für ihn, aber welch eine Heilung und Versöhnung der Liebe für uns. Und ich möchte jetzt wirklich einladen, wir haben jetzt Zeit, noch gute halbe Stunde insgesamt, gemeinsam dieses Abendmahl zu feiern. Und ich möchte vielleicht 4 Punkte euch nochmal auf Folie zeigen. Es war jetzt eine sehr komplexe, schnelle Predigt, die ganz unterschiedlichsten Punkte. Vielleicht hat Gott dich schon angesprochen, dann bleib du bei dem Punkt. Ansonsten habe ich 4 verschiedene Punkte gesehen. Das eine vielleicht, wozu das Abendmahl immer gut ist, Gott neu dafür zu danken, dass Jesus aus Liebe zu dir, diese Leiden auf sich genommen hat. Haben wir als die beste Gelegenheit, das wieder dankbar, sich daran zu erinnern. Zweitens, vielleicht heute besonders mal ehrlich vor Gott kommen und zu gucken, wie sieht's eigentlich mit meinem Antisemitismus aus? Mal ganz ehrlich, mag ich die Juden eigentlich? Jesus, wenn du die liebst, ich mag die nicht. Damit fängt alles an. Und das dann vielleicht zu bekennen und sagen, okay, ich will da irgendwie lernen, umzudenken. Ich sage, selbst wenn du noch nicht weißt, wie. Aber fang es an zu bekennen. Oder aber die Liebe und das Leid. Vielleicht, ist ja gerade sehr deutlich geworden, ja, auch du hast etwas geliebt. Ich könnte dir meine Geschichte mit Israel und theologisch und so weiter, erzähle ich dann nur im Seminar. Das war auch keine Kuschelgeschichte. Und wenn man verletzt wurde, er hat immer die Distanz, da lasse ich die Finger von. Vielleicht hast du ein Thema oder eine Person geliebt und bist dabei verletzt worden, dann ist das Abendmahl immer eine richtig gute Einladung Gottes, das zu gucken, Gott diesen Schmerz und diese Enttäuschung hinzuhalten. Deswegen singen wir übrigens auch die Lieder, geben Zeit auch im Gebet, dass das einfach wirken kann, auf die schmerzhaften Dinge. Und dann aber auch zu gucken, okay, so wie du mir vergibst, Jesus, ich möchte auch dieser Person vergeben. Und wenn die Person hier ist, dann ist es vielleicht sogar gut, das vor dem Abendmahl zu tun. Weil das hat Jesus auch gesagt. Klär das vorher. Wenn das heute nicht möglich ist, dann vergib vielleicht im Gebet hier innerlich drin und sag aber, okay, ich gehe auf die Person zu. Und ich will mich nicht nur schützen, sondern ich will nicht nur Abstand halten, ich will der Versöhnung nachjagen. Vielleicht ist das heute dein Punkt. Oder aber der letzte Punkt, Jesus wird wiederkommen. Und das ist ein bisschen ungewöhnlicher Gedanke und auch herausfordernd. Und deswegen auch eine ganz einfache Frage, bist du bereit, ihm zu begegnen? Ist deine Beziehung zu Gott geklärt? Wenn du merkst, da ist etwas, was nicht in Ordnung ist, wenn du vor Gott trittst und er nicht sagt, herzlich willkommen, ich freue mich so, dann ist auch das Abendmahl echt so eine super Gelegenheit, das ganz konkret, diese Schuld, diese Sünde, dieses Vergehen, diesen Kompromiss vor Gott zu bekennen und dann eben auch Vergebung zu erfahren. Wenn Sie neu sind und nicht so ganz genau wissen, worüber ich jetzt hier geredet habe und was Jesus mit dem Kreuz auf sich hat, dann schlage ich vor, dass Sie einfach so dran teilnehmen, dass Sie auf die Musik achten, vielleicht auf die Texte, vielleicht ein bisschen anfangen zu beten. Aber alle, die teilnehmen wollen, die lade ich jetzt ein, aufzustehen, damit wir gemeinsam unsere Schuld vor Gott bekennen können und uns so auf das Abendmahl vorbereiten können. Und ich liebe diesen Teil, weil deutlich wird, da gibt es keine Unterscheidung mehr. Vor dem Kreuz sind wir alle gleich. Es ist weder Mann noch Frau, noch jung noch alt, noch sonst irgendwas. Da sind wir alle gleich. Lasst uns unsere Sünden bekennen. Ich bekenne vor dir, heiliger Gott, dass ich oft und auf vielerlei Weise gesündigt habe gegen dich und meine Mitmenschen. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Taten, im Bösen, das ich getan, und im Guten, das ich unterlassen habe. Denk an mich in Barmherzigkeit und vergib mir meine Schuld. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Darauf vertraue ich und ich will Gottes Vergebung als Geschenk empfangen. Und ihr, die ihr eure Schuld vor Gott bekannt und ihn um Vergebung gebeten habt, euch sage ich im Namen und Auftrag Jesu Christi zu, euch sind eure Sünden wirklich vergeben. Amen. Ihr dürft euch nochmal setzen. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte dafür, obwohl er wusste, dass dieses Brechen des Brotes symbolisieren würde, dass er am Kreuz für sie sterben würde, dass sein körperlicher Leib verletzt wurde.